Ja, auch von mir einen ganz herzlichen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid, dass wir zusammen jetzt über Gottes Wort nachdenken können und dass wir uns das Thema, was Andreas begonnen hat, dass wir es jetzt weiterführen dürfen. Aus einer anderen Perspektive, mit anderen Personen, aus einem ganz anderen Testament, ganz anderes Umfeld und trotzdem ist immer wieder das Thema das Gleiche und das Thema ist aktuell. Ja, lass uns beginnen. Diese Folie kennen wir. Zeichen im Johannesevangelium sind Wegweiser auf Jesus hin. Sie zeigen auf Jesus. Wunder im Johannesevangelium zeigen auf Jesus. Und sie sind Wegweiser zum Glauben. Sie zeigen den Weg zum Leben und den Weg des Lebens, wie wir leben sollen. Am Ende unseres heutigen Textes steht, das ist das zweite Zeichen, das Jesus tat. Also wir sind aufgefordert, die Zeichen sehr genau zu beobachten, weil sie sind für uns sogar nummeriert. Also Johannes macht das nicht einfach so, sondern es hat schon einen gewissen Grund. Jetzt haben wir einen Wegweiser, wir wissen den Weg, wir wissen, wo es hingehen soll und jetzt treffen wir so etwas. Wir wollen den Weg gehen und plötzlich sehen wir ein großes Hindernis mitten auf dem Weg. Wie gehen wir damit um? Gab es im Leben von Jesus Hindernisse? Wie ging er damit um? Können wir etwas von ihm lernen? Ja, wie gehe ich damit um, wenn ich nicht mehr weiterkomme im Leben, wenn ein Hindernis buchstäblich mein Weg versperrt und ich komme eigentlich nicht mehr weiter? Normalerweise mit meinem Auto würde ich da nicht mehr durchkommen. Lass uns erstmal die Geschichte betrachten, die wir heute zusammen lesen wollen. Schlag bitte mit mir zusammen auf, Johannes Kapitel 4, ab Vers 43. Ich möchte, dass wir diese Geschichte einmal genau lesen und ich werde das eine oder andere Kommentar immer wieder dort einfügen. Wir haben zum einen eine sehr klar umrissene Situation. Also diese Geschichte kann man eigentlich nicht aus dem Kontext herausreißen. Also die Geschichte ist sehr klar umrissen. Sie schließt an den letzten Abschnitt, dort heißt es im ersten Vers, nach den zwei Tagen aber zog er fort und ging nach Galiläa. Wo war Jesus die zwei Tage davor? Frage ich einfach mal in die Runde hinein. Wie bitte? In Samarien war er, genau, haben wir letzten Sonntag drüber gesprochen. Ja? Da hat Jesus mit der Frau am Brunnen gesprochen. Und jetzt kam er aus Samaria so quasi nach Hause. Also er ist dann hier unten gewesen in Sychar und dann ging er vielleicht struckstracks, also geradeaus nach Galiläa. Galiläa ist dieser Bereich und dort vielleicht zuerst nach Nazareth, dort ist er aufgewachsen, das wäre seine Heimatstadt. Jetzt ist es aber so, Jesus gilt als Prophet in der Zeit, als eine besondere Person, die als Prophet gilt. Und Propheten haben es nicht leicht zu Hause. Jesus sagt selber in Vers 44, im nächsten Vers, Jesus selbst bezeugt zwar, dass ein Prophet in seinem eigenen Vaterland nicht geachtet wird. Also Propheten in der eigenen Stadt, im eigenen Land, haben es nicht leicht. Sie werden nicht ernst genommen. Wir wissen, Jesus musste von irgendwas leben. Irgendeiner von den Jüngern hat einen Geldbeutel. Und dieser Geldbeutel musste gefüllt werden. Irgendjemand musste ihn versorgen. Und zu Hause war es schwierig. Er wurde nicht beachtet. Jesus wurde dort nicht ernst genommen. Jetzt lesen wir aber über Galiläa etwas Besonderes, und das lesen wir in Vers 45. Als er aber nun nach Galiläa kam, nahm ihn die Galiläa auf. Obwohl er hier zu Hause war, nahm sie ihn auf, weil sie alles gesehen hatten, was er während des Festes in Jerusalem getan hatte, denn auch sie waren zu dem Fest gekommen. Normalerweise wird er nicht beachtet, ein Prophet in seinem eigenen Heimatland. Aber wegen der Zeichen in Jerusalem wurde er doch wahrgenommen. Jesus wurde wahrgenommen. So, auf seiner Wanderung ging Jesus weiter. In Vers 46 lesen wir, er ging wieder nach Galiläa, nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und hier beginnt die eigentliche Geschichte, die wir heute betrachten wollen. Da gab es einen königlichen Beamten in Kana. Und dieser Beamte stand offiziell im Dienste des König Herodes. Der war der Vierfürst über Galiläa und er war wahrscheinlich irgendwie in Kana stationiert oder aber er war irgendwie geschäftlich in Kana. Auf jeden Fall war er in dieser Stadt. Vielleicht hatte er eine Verwaltungsaufgabe, vielleicht war er für eine Gruppe Soldaten verantwortlich, wir wissen es nicht. Also solche Leute, die direkt beim Kaiser oder beim König unterstellt waren oder angestellt waren, sie waren nicht unbedingt beliebt, aber wir wissen von einer Sache, die sie sehr wahrscheinlich waren, sie waren wahrscheinlich reich, weil das war ein lukratives Geschäft, bei dem König angestellt zu sein. Der Mann hat ein großes Problem. Dessen Sohn lag krank, aber nicht in Kana, sondern in Kapernaum. Nicht in Kana, sondern in Kapernaum. Und Kapernaum liegt etwas weiter. Es ist ungefähr 25 Kilometer entfernt von Kana. Es ist wichtig, das zu beobachten. Und bei den damaligen Wegverhältnissen, dieser Weg, diese 25 Kilometer, das dauerte ungefähr 6 bis 7 Stunden, bis man da von A nach B gekommen ist. Man hatte kein Auto, man hatte höchstens einen Esel, meistens ging man zu Fuß. Also das dauerte circa 6 bis 7 Stunden, bis er von A nach B gekommen wäre. Wahrscheinlich, also er war ja nicht zu Hause, sein Sohn lag aber zu Hause in Kapernaum und dort war er krank. Und wahrscheinlich brachte alle paar Stunden so ein Diener eine Nachricht von dem Sohn. Wie geht's ihm gerade? Und jedem Augenblick könnte man eigentlich ein Diener kommen, der die Nachricht überbringen würde, du, dein Sohn ist verstorben. Jede Minute müsste er damit rechnen. Wir wissen, Handys gab es nicht, WhatsApp gab es nicht, WLAN gab es nicht. Also es ist eine unmögliche Zeit. Aber so haben die gelebt. Irgendwie haben die es geschafft. Wir können davon ausgehen, dass der Vater schon alles versucht hatte, um seinem Sohn zu helfen. All die Ärzte, die er kontaktiert hatte, niemand konnte ihm weiterbringen. Sein Sohn lag wirklich in den letzten Zügen. Es ging einfach nicht weiter. In seiner Verzweiflung klammert er sich an alles, was er hört und was irgendwie an ihn herankommt. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass wir in Vers 47 lesen, als dieser Mann dann hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und bat ihn, er möchte doch herabkommen und seinen Sohn gesund machen. Denn er lag im Sterben. Er hatte von Jesus also gehört. Er wusste, Jesus macht irgendwelche Wunder, er kann Kranke heilen. Davon hat er gehört. Jetzt ging er natürlich sofort zu ihm hin und jetzt bettelt er Jesus an. Dieser Wortgebrauch im Griechischen macht das deutlich. Also der bettelte ihn wirklich förmlich an. Komm bitte mit mir herab, mach bitte meinen Sohn gesund. Es ist wirklich eine ernste Situation. Und irgendwie ist Jesus nicht ganz zufrieden mit dieser Aussage, mit dieser ganzen Begebenheit, mit dieser Bitte. Und da spricht Jesus zu ihm, Vers 48. Jesus spricht zu ihm direkt. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Und der Mann, der interessierte die ganze Theologie nicht. Das war ihm völlig egal. Das war für ihn keine Bedeutung. Das Einzige, was für ihn zählte, war sein Sohn. Und der liegt im Sterben und der muss geheilt werden. Und wir lesen weiter, der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, mein Kind stirbt. Es ist wirklich, es eilt. Wir haben keine Zeit, wir dürfen keine Zeit verlieren. Es ist wirklich wichtig. Eile ist geboten. Doch Jesus bewegt sich kein Stück. Jesus bewegt sich kein Stück. Stattdessen spricht er zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Stellen wir uns die Situation so ein bisschen vor. Jesus, der Beamte bittet, komm, wir müssen laufen. Und Jesus bleibt stehen und sagt, geh, dein Sohn lebt. Und hier scheint Jesus den Mann stehen zu lassen. Vielleicht ist Jesus dann umgedreht und ist weitergegangen. Jesus hat die Bitte erfüllt und jetzt ist dieser Mann am Zug. Jesus hat ihm einen klaren Auftrag erteilt, geh hin, dein Sohn lebt. Und dann lesen wir weiter diese Geschichte von dem Beamten. Jesus scheint da, als ob keine Rolle mehr zu spielen. Also klar, geschieht alles durch Jesus und Jesus steht über allem. Aber es ist weiter die Geschichte dieses Mannes, dieses Beamten. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach und ging hin. Und aus Vers 52 erfahren wir dann die genaue Uhrzeit. Also der Mann geht, wir lesen dort in diesem Vers, es war um die 7. Stunde. In der römischen Zeitrechnung wäre das zwischen 6 und 7 Uhr abends. Also Er kam zum Mann, es war irgendwann zwischen 6 und 7 Uhr abends. Er bittet ihn, er soll doch herabkommen. Jesus sagt, geh. Und der Mann glaubt das und geht los. Und er wird ganz bestimmt sofort losgegangen sein. Ganz sofort losgegangen sein zu seinem Sohn, zu seiner Familie. Er muss aber bei einbrechender Dunkelheit in einer Herberge oder sonst irgendwo übernachten. Weil diese Gegend, durch die er gehen musste, also dieses Gebiet hier, diese Gebirgsgegend, die war nicht ganz ungefährlich. Wir wissen von dem Geschichtsschreiber Josephus, dass der König Herodes da regelmäßig Truppen hineinschicken musste, weil da permanent irgendwelche Räuberbanden unterwegs waren. Also er konnte da nachts nicht durchgehen durch diese Gegend. Er musste bei einbrechender Dunkelheit irgendwo übernachten. Wir wissen nicht, ob er geschlafen hat. Er geht dann weiter. Am nächsten Morgen, da lesen wir Vers 51, als er aber noch unterwegs war, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten ihm und sprachen, dein Sohn lebt. Dein Sohn lebt. Diese Knechte werden sich irgendwann morgens auf den Weg gemacht haben. Vielleicht erwarteten sie abends sowieso ihren Herrn irgendwann zurück. Sie wussten ja nicht, wann er kommt. Vielleicht hatten sie auch Angst, dass wenn sie in der Dunkelheit losgehen, abends, nachdem es besser geworden ist mit dem Sohn, dass sie dann an dem Herrn vorbeigehen und aneinander vorbeilaufen und dann finden sie ihn nicht. Das war ein bisschen sehr schwierig dann. Man konnte ja nicht kommunizieren miteinander. Sie werden sich sehr früh morgens auf den Weg gemacht haben. Und dann konnte man mit einer gewissen Sicherheit sagen, dass der Sohn auch wirklich, dass er auf dem Weg der Besserung war. Der Sohn ist auf einem guten Weg, es wird gut werden mit ihm, er lebt. Vielleicht konnte er sogar schon aufstehen. Dann treffen sie ihn auf dem Weg und rufen ihm zu, dein Sohn lebt, der Vater wird sich riesig gefreut haben, sein Sohn ist wirklich auf dem Weg der Besserung, es ist so gekommen, wie er geglaubt hat, wie Jesus gesagt hatte. Und dann hat der Vater, der viel Zeit zum Nachdenken gehabt hat, 6-7 Stunden ist viel Zeit zum Nachdenken, vielleicht hat er nachts nicht geschlafen und hat immer wieder die Gedanken kreisen und kreisen und kreisen. Und jetzt hat er nur noch eine brennende Frage. Und jetzt sagt er diesem Knecht oder versucht von den Knechten zu erfahren. Nun erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in welcher es mit ihm besser geworden war. Und sie sprachen zu ihm, gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da wurde es besser mit ihm. Da wurde er wieder klar. Dann ist er wieder auf dem Weg der Besserung gewesen. Gestern um die 7. Stunde. Und da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde geschehen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte. Und er glaubte samt seinem ganzen Haus. Dies ist das zweite Zeichen, das Jesus wiederum tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Das ist die Geschichte, die wir heute betrachten wollen. Und jetzt wollen wir einmal den Weg des Glaubens anschauen und zwar aus zwei Perspektiven. Wir wollen diese Geschichte noch mal kurz betrachten. Ich werde nicht mehr alles lesen. Einmal die Perspektive Jesu und einmal die Perspektive des Vaters oder eines Menschen. Einmal die Perspektive Gottes und einmal die Perspektive eines Menschen. Dabei werden wir auf verschiedene Hindernisse stoßen. Hindernisse, die Jesus auf dem Weg gesehen hat und Hindernisse, die der Vater auf seinem Weg gesehen hat. Unser erster Punkt ist der Weg des Glaubens aus der Perspektive Jesu. Und da wollen wir uns anschauen, Jesus kommt in eine Situation, wo kein Glaube da ist. Schwere Umstände sind für Jesus kein Hindernis. Jesus war 2 Tage lang in Samarien. Und wir haben letzten Sonntag gehört, das war für Jesus eine wunderbare Situation. Er kommt aus einer Umgebung, die ihm sehr, sehr gut getan hat. Die Menschen waren nicht besonders beliebt, das wissen wir. Die Menschen waren auch keine besondere Stellung, die Frau war auch nicht besonders klug. Aber trotzdem, es war für Jesus eine wunderbare Situation. Die ganze Gegend hat ihn im Glauben angenommen. Sie wurden nicht durch Zeichen überführt, nicht durch Wunder wurden sie in Jesu Bahn gezogen. Nein, wir lesen, dass die Menschen am Ende dieser ganzen Begebenheit zu der Frau sagen, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, wir haben selbst gehört, nur gehört. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Am Anfang vom Johannesevangelium haben Menschen nur gehört und dann erkannt, das ist der Retter der Welt. Das ist der Messias. Das ist was ganz Besonderes. Sie nehmen ihn auf und das ganz ohne Zeichen und Wunder. Das einzig Übernatürliche, was Jesus dort getan hat in der Gegend, war, dass er der Frau gesagt hatte, du, ich weiß, wie dein Leben zu Hause aussieht, obwohl ich das gar nicht wissen könnte. Aber sonst hat er nichts getan. Sie haben seine Rede gehört und sie haben ihm geglaubt. Das ist wunderbar. Das wünschte sich Jesus. Und jetzt kommt Jesus in eine Umgebung, die ihn nur duldet, weil er Zeichen und Wunder während dem Fest in Jerusalem getan hat. Deswegen nehmen sie ihn überhaupt wahr, weil sie Zeichen von ihm gesehen haben. Und wenn sie keine weiteren Zeichen sehen würden, dann würden sie ihn wahrscheinlich verwerfen, ignorieren, vielleicht würden sie ihn wegstoßen. Vielleicht wäre er ihnen ein Dorn im Auge. Und eigentlich müsste er sich hier wohlfühlen, weil er hier zu Hause war, aber genau das Gegenteil war der Fall. Die Menschen sehen in ihm lediglich nur eine Sensation. Schlag mal mit mir bitte Johannes 6 auf, die ersten zwei Verse. Johannes Kapitel 6, die ersten zwei Verse. Dort lesen wir, danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberius und das folgte ihm eine riesengroße Volksmenge. Ich übertreibe es jetzt etwas, ja. Eine große Volksmenge steht hier. Und warum? Ja, ganz einfach. Weil sie Zeichen sahen, die er den Kranken tat. Das war der einzige Grund. Und später folgen sie ihm, weil sie kostenlos was zu essen bekommen. Ja, Jesus kann Brot vermehren. Wunderbar. Genial. Ja, das heißt, das ist genauso wie wenn heute ein super Film läuft im Kino. Da laufen Scharen in die Kinos und dann gibt es noch kostenloses Popcorn. Wunderbar. So ungefähr dürfen wir das vorstellen, weil die Menschen glaubten nicht an ihn als Messias der Welt. Keine sehr angenehme Situation. Der wäre lieber, ich sage es einfach mal so, der wäre viel lieber in Samarien geblieben, weil da war es wunderbar. Er sagt und die Menschen glauben ihm. Und hier muss er Zeichen und Wunder wirken und die laufen ihm nur wegen der Zeichen hinterher. Das war nicht sehr angenehm. Doch Jesus geht immer weiter in diese Gegend. Immer wieder geht er in diese Gegend. Immer wieder geht er dahin, lässt sich von diesen Umständen nicht abschrecken. Er will diesen Leuten eine Lektion nach der anderen erteilen. Ein Zeichen hat er getan, ein zweites Zeichen tut er. Und noch tut er etwas und nochmal lehrt er dort. Und die Bergpredigt spricht er dort. Alles immer wieder in Galiläa. Jesus weicht nicht zurück, sondern zieht sein Programm durch, obwohl Hindernisse den Weg versperren, obwohl es nicht angenehm ist. Wisst ihr, heutzutage erleben wir das häufig ganz anders. Sobald es schwerer wird, sobald Hindernisse im Weg uns bedrängen, dann weichen wir sofort zurück. Dann lassen wir Aufgaben ruhen in der Gemeinde. Dann wollen wir nicht mehr, weil das wird zu schwer. Das kann ich nicht mehr, das will ich nicht mehr. Wir suchen sehr häufig den Weg des geringsten Widerstands. Und die Frage ist das immer der richtige Weg? Durchaus müssen wir manchmal auf die Bremse treten, das ist so, das müssen wir manchmal tun. Aber nicht immer. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wenn wir so erleben, dass es ist auf dem Weg plötzlich nicht mehr weitergeht, es ist ein Riesenhindernis, blockiert uns den Weg. Wenn wir so etwas antreffen, heißt das nicht automatisch, dass wir umkehren müssen. Sondern vielleicht heißt es dann, dass das Ziel, das wir erreichen wollen, noch viel wichtiger ist. Wir müssen nach Wegen suchen, dem Hindernis da irgendwie, um da drum zu kommen, irgendwie das Hindernis aus dem Weg zu räumen. Ich möchte euch an eine interessante Stelle erinnern. Wenn ihr, schlag mir mit mir bitte 1. Korinther 16 auf. Dort schreibt Paulus an die Korinther. Dort sagt er in Versen 8 und 9, ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen. Er sagt zu ihnen, 1. Korinther 16, Vers 8 und 9, ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben oder Ephesus bleiben. Ich werde warum in Pfingsten in Ephesus bleiben? Denn eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend. Eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend. Und es gibt viele Widersacher. Wunderbar, nicht wahr? Sehr interessant. Also Paulus will dort bleiben, weil er eine offene Tür sieht. Und durch die offene Tür sieht er viele Widersacher, viele Probleme. Wunderbar. Genial. Wenn wir eine offene Tür sehen und viele Probleme, dann machen wir die Tür schnell wieder zu und laufen in die andere Richtung. Irgendwo wird sich eine Tür öffnen, wo es viel einfacher ist. Ich möchte uns nicht generell sagen, dass Hindernisse oder oft geschlossene Türen uns manchmal sagen, hier bitte nicht weitergehen. Aber es ist nicht generell so. Nicht jedes Hindernis will uns zur Umkehr zwingen, sondern lasst uns das genau beobachten und lasst uns an den Eliaser denken. Vielleicht ist an dieser Stelle Glaube gefragt. Wir wollen gleich noch weiter schauen, was Gott, wie Jesus damit umgeht. Jetzt treffen wir auf das nächste Hindernis. Da ist ein kleiner Glaube, ein wirklich sehr, sehr kleiner Glaube, ganz wenig Potenzial, aber auch das ist für Jesus kein Hindernis. Der Vater kommt zu Jesus und zwei Dinge sind groß. Einmal die Liebe zu seinem Sohn ist sehr groß und das Problem ist sehr groß, was er hat. Der Sohn ist krank, der liegt im Sterben. So, das, was klein ist, ist ein Glaube. Der ist nur sehr, sehr klein. Da ist kaum etwas da. Er macht Jesus Vorschriften, wie er seinen Sohn heilen sollte. Er sagt, komm herab und heile meinen Sohn. Und eigentlich sagt er zu ihm, Jesus, komm, lass uns gehen. Irgendwann morgen sind wir da. Und dann kannst du meinen Sohn berühren, kannst dich auf ihn drauflegen, so wie die Propheten das damals gemacht haben, und kannst ihn heilen. Und Jesus ist damit nicht einverstanden. Jesus spricht zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Jesus ist damit nicht zufrieden. So sieht nicht Glauben aus. So sieht der Glaube nicht aus. Glaube heißt nicht sehen und doch glauben. So ist Glauben. Nicht sehen und doch glauben. Jesus verstößt aber diesen kleinen Glauben nicht. Er stößt ihn nicht weg. Er ignoriert ihn nicht. Er sieht, dass der Vater nur in Jesus Hilfe erwartet. Oder Jesus ist seine einzige Hoffnung, die er hat. Er sieht die Verzweiflung des Vaters und er nimmt diesen Glauben ernst. Er nimmt diesen Glauben ernst. Er erbarmt sich über ihn. Aber Jesus reagiert auf seine Art und Weise. Jesus reagiert auf seine Art und Weise. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt und bewegt sich selber kein Stück in diese Richtung. Jesus reagiert auf den kleinen Glauben, aber das Prinzip des Glaubens, das bleibt immer noch das Gleiche, immer noch dasselbe. Und das kennen wir aus Hebräer 11. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist Glauben. Und Glauben ist auch, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er die belohnen wird, die ihn suchen. Das ist Glauben. Das bleibt das Gleiche. Jesus rückt von diesem Prinzip nicht weg. Der Vater muss es folgen, er muss Gott suchen, das hat er auch gemacht, bewusst oder unbewusst. Und dann, wenn er zu Gott kommt, dann muss er glauben an etwas, was noch nicht zu sehen ist. Er muss etwas glauben, was er gar nicht sieht. Und das sieht er die nächsten 12, 13, 14 Stunden nicht. Der kleine Glaube des Mannes war für Jesus kein Hindernis, kein Problem. Er hat auf diesen kleinen Glauben reagiert, aber diese Dinge hat er ihm nicht abgenommen. Er muss Gott suchen, er muss Gottes Wort glauben und ihm vertrauen und er muss an etwas glauben, was noch nicht zu sehen ist. Wenn du also denkst, mein Glaube ist so klein, Gott reagiert darauf nicht. Gott hört mich nicht, mein Glaube ist einfach zu klein. Dann stimmt das nicht. Du kannst dir sicher sein, Jesus reagiert auf deinen kleinen Glauben. Er nimmt ihn sehr, sehr ernst. Egal wie klein der ist, er nimmt ihn ernst. Aber diese Prinzipien bleiben immer noch dieselben. Bleiben immer noch die gleichen. Gott suchen. Das musst du tun. Suche ihn. Suche ihn. An Gottes Wort glauben und ihm vertrauen, das musst du tun. Glaube ihm, vertraue ihm. Hoffen auf etwas, was noch nicht zu sehen ist, das ist deine Aufgabe. Hoffe auf ihn, auf das, was noch nicht zu sehen ist. Genauso wie der Eliaser. Ich meine, er hat an etwas geglaubt, was noch überhaupt nicht so aussah. Und trotzdem ist er diesen Weg gegangen. Er ist diesen Weg gegangen und Gott hat ein Wunder geschenkt. Ein kleiner Glaube ist für Gott überhaupt kein Problem. Er will nur weitere Schritte mit dir gehen. Das wird er garantiert. Wir gehen weiter. Der Vater folgt dieser Aufforderung und geht. Und wir können sehen, dass Unglaube, Kleinglaube und sogar der Tod überhaupt kein Hindernis für Jesus darstellt. Also all die Folgen des Sündenfalls stellen für Jesus überhaupt kein Hindernis. neuer Glaube des Vaters, der Tod ist für Jesus kein Hindernis. Der Tod ist eher ein Werkzeug für Jesus. Kein Hindernis, sondern eher ein Werkzeug. Im ersten Zeichen haben wir gesehen, dass die Elemente dieser Erde, dass sie dem Wort Jesu, dem Wort Gottes, gehorchen müssen. Wir haben erst Wasser und auf einmal ist es nicht mehr Wasser, sondern es ist eine edle Flüssigkeit, die ein gewisses Alter hat. Der Wein war gut, der Wein war gereift, der hatte ein gewisses Alter. Dieses Zeichen wurde uns aufgeschrieben, damit wir sehen, welche Macht Jesus hat, welche Macht er auf dieser Erde hat über Leben und Tod. Jesus spricht ein Wort und das Leben muss ihm gehorchen. Die Folgen des Sündenfalls müssen ganz plötzlich weichen. Sie haben keine Macht mehr, weil Jesus da ist und er ist Herr über das Leben. Wenn Jesus also ein Ziel hat, dann erreicht er es. Er erreicht es immer. Und jetzt lass uns mal in unser Leben schauen. Andreas hat es schon angesprochen, wenn uns irgendein Schicksal erreicht, und ich möchte das nicht beschreiben, also du weißt selber, was dir im Leben ein großes Problem ist, wenn dich irgendein Schicksal erreicht, für Jesus wäre es ein kleines, ein Wort zu sprechen und die ganze Situation wäre ganz, ganz anders. Das ist für Jesus ein ganz kleines. Von jetzt auf gleich wäre die Situation eine andere. Warum tut er es nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Denken wir dabei an ein Beispiel, was ich schon einmal gebracht habe, an das Beispiel von einem Kind mit einem Lolli. Jesus will dir den Lolli wegnehmen, um dann einmal die Verpackung abzunehmen, die Verpackung runterzunehmen und dir den Lolli dann wieder zurückzugeben. Und dann darfst du es wirklich genießen, dann darfst du es vollends und richtig genießen. Aber genauso wie dieses Kind verstehen wir das nicht. Genauso wie bei diesem Kind, es bricht für uns eine Welt vollkommen zusammen. Wir sind vollkommen überfordert mit der Situation. So wie dieses Kind heulen und schreien wir uns in die Ekstase hinein. Wir verstehen nicht, was Jesus dort mit mir macht. Für uns bricht in diesem Moment eine Welt zusammen. Und dabei ist es immer wieder nur der Anfang eines nie gekannten Genusses. Dabei ist es immer wieder nur der Anfang eines nie gekannten Genusses. Jesus will nur die Verpackung abnehmen, um es dir dann wiederzugeben. Gehen wir weiter. Kommen wir zu dem nächsten großen Punkt. Diese Punkte werden wir schneller betrachten. Es geht jetzt um Glauben aus der Perspektive eines Menschen. Der Weg des Glaubens aus der Perspektive eines Menschen. Das Erste wäre, dass wir uns einmal den Vater anschauen. Der Vater, den trifft ein Unglück. Den trifft ein Unglück und er muss sich entscheiden. Er muss sich entscheiden. Das bleibt bei uns genauso. Oft geht es uns genauso wie diesem Vater. Uns trifft eine Situation und wir wissen nicht mehr weiter. Dieses Hindernis ist riesengroß. Aber genauso wie bei diesem Baum, wie bei diesem Beispiel, wir müssen uns entscheiden, was wollen wir jetzt tun? Was wollen wir jetzt tun? Und als erstes, die erste Entscheidung, die wir treffen müssen, ist nicht, zu welchem Arzt laufe ich. Ist nicht, zu welchem Bauunternehmer laufe ich jetzt, der mir eine Säge ausleihen kann, eine Kettensäge, damit ich diesen Baum durchschneiden kann. Oder wo kriege ich einen Kran her? Sondern die erste Entscheidung, die du treffen musst, die erste Entscheidung, für die du dich entscheiden musst, ist die Entscheidung für Jesus. Entscheide dich als allererstes für Jesus. Wenn du auf dem Weg unterwegs bist und da liegt dieser Baum, bete. Bete zu Jesus. Egal, was dich trifft, egal, was dir auf dem Weg trifft, entscheide dich als allererstes, entscheide dich für Jesus. Bete zu ihm, suche ihn. Egal, wie groß dein Problem ist, egal, wie klein dein Problem ist, egal, wie groß dein Glaube ist, egal, wie klein dein Glaube ist, die erste Entscheidung. Eine ganz, ganz einfache Entscheidung und trotzdem eine Entscheidung, die andauernd vergessen wird. Entscheide dich einfach nur für Jesus. Bring ihm diese Situation. Bete zu ihm. Wenn dein Kind krank ist und wieder krank ist, nicht als erstes den Hörer schnappen und den Arzt anrufen, sondern einfach nur erst einmal beten. Erst einmal die Situation Jesus bringen. Ich sage es aus eigener Erfahrung, das ist das, was wir am allermeisten vergessen. aber entscheiden wir uns immer wieder zuerst für Jesus. Und wenn Jesus noch nicht dein persönlicher Retter ist, wenn du mit Jesus keine Beziehung hast, wenn Jesus für dich keine wichtige Persönlichkeit in deinem Leben ist, dann ist das jetzt und heute eine wichtige Entscheidung. Entscheide dich einfach für Jesus. Bring ihm dein Leben. Komm zu ihm, bring ihm dein Leben, such ihn als Retter, such in ihm deine Erlösung, sieh dein Leben an, vertrau ihm dein Leben an. So, wenn jetzt so ein Baum auf der Straße liegt, dann musst du eine weitere Entscheidung treffen. Du hast dich als erstes für Jesus entschieden, du bringst ihm die Situation und die nächste Entscheidung ist, entscheide dich zu glauben. Entscheide dich zu glauben, entscheide dich zu vertrauen. Jesus hat den Vater vor die Wahl gestellt. Er sagte zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Ganz einfach. Geh hin, dein Sohn lebt. Und jetzt hatte der Vater zwei Möglichkeiten. Das eine, er könnte diesem Wort glauben und dann könnte er die nächsten Stunden total froh sein und sich darauf freuen, seinen Sohn wiederzusehen. Das könnte er tun. Die nächsten Stunden könnte er sich freuen, ich sehe bald meinen Sohn wieder und er lebt. Die andere Entscheidung wäre, die er treffen könnte, dass er dem Wort nicht glaubt. Und dann würde er die nächsten Stunden verzweifelt darum ringen, wie geht es meinem Sohn, was ist mit ihm, wie geht es da weiter, lebt er noch, wenn ich nach Hause komme. Und diese Zweifel und diese Situation, diese Sorge würde ihn verzehren. Aber an der Aussage Jesu wird sich nichts ändern. Er würde die nächsten 14 Stunden in Sorge völlig verzerrt werden und würde nach Hause kommen, sein Sohn lebt. Weil Jesus hat diese Entscheidung, dieses Wunder, was er vollbracht hat, hat er nicht von der Entscheidung des Vaters abhängig gemacht. Ganz egal, wie er sich entscheiden würde, Jesus hat gesagt, der Sohn soll leben und er lebt. Und er lebt. Ob der Vater dem Wort glaubt oder nicht, der Wille Gottes ist trotzdem geschehen, der Junge lebt. Also wenn in deinem Leben ein riesiger Baum auf dem Weg liegt, dann kannst du dich entscheiden. Entweder du glaubst und vertraust oder du verzweifelst. Du darfst entscheiden. Der Vater entschied sich zum Glauben. Wir lesen, und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach, und er ging hin. Er glaubte und war gehorsam. Und ich möchte dich ermutigen, ebenso zu vertrauen. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Und ich weiß, dass es sehr, sehr schwer sein kann und ist. Aber denk dran, dass Gott dich wirklich unendlich liebt. Denk immer wieder an das Bild mit dem Lutscher. Alles, was du jetzt genießt und was du jetzt als schön empfindest, ist alles nur Verpackung. Ist alles nur Verpackung. Der wirkliche Genuss, der kommt erst noch. Den wirst du erst noch genießen. Kommen wir zum Schluss. Nicht ganz zum Schluss. Wir haben noch einen kleinen Punkt. Einen wichtigen Punkt, ich möchte ihn uns als Hausaufgabe mitgeben. Andreas hat das kurz angesprochen in der Einleitung. Du erlebst ein Wunder, du erlebst irgendetwas mit Gott, und das war bei Andreas der Fall mit diesem ganz schlichten Beispiel, und er hat sich entschieden, diese Geschichte seinen Kindern zu erzählen. Und ich möchte dich dazu aufrufen, dass du das genauso machst. Wenn du mit Gott etwas erlebst, entscheide dich, es zu erzählen. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du was erlebt. Dann bist du zum Glauben gekommen. Und dieses zum Glauben kommen hat eine Geschichte. Und dann möchte ich dich dazu auffordern und aufrufen, entscheide dich, es zu erzählen. Entscheide es, dich weiterzugeben. Wir haben hier gelesen in Vers 53, da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde geschehen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Das erkannte der Vater. Und er glaubte, samt seinem ganzen Haus. Er glaubte und das ganze Haus glaubte mit. Habt ihr euch mal gefragt, warum das in der Bibel immer wieder so auftaucht und bei mir ist es nicht so? Da glaubt einer, auf einmal glaubt das ganze Haus und ich glaube, warum ist es bei meinen Kindern nicht so? Warum folgen sie nicht dem Weg, den ich gehe? Warum ist das so? Stellen wir uns diese Situation noch einmal vor. Der Vater hat etwas Einmaliges erlebt. Eine unglaubliche Situation. Vielleicht wird niemand von uns so erleben wie er. Dann hat er nochmal gründlich darüber nachgedacht. Mehrere Stunden hat er Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Hat nochmal gründlich darüber nachgedacht. Dann hat er nochmal genau geprüft, hat mit den Knechten gesprochen und hat hier das Ganze überprüft und alles durchblickt. Und dann glaubt er an Jesus. Dann glaubt er an Jesus. Und das wird der rettende und hingebungsvolle Glaube gewesen sein. Davon können wir ausgehen. Er glaubt an Jesus. Jetzt kommt er nach Hause. Was tut er da? Was tut er da, wenn er nach Hause kommt? Er wird es jedem Einzelnen erzählen. Ob er das will oder nicht. Er wird es jedem Einzelnen erzählen. Jede Kleinigkeit wird er erzählen. Er wird es ganz genau erzählen. Er wird es mit Emotionen erzählen. Er wird die Leute mitreißen bei dieser Geschichte. Und jeder, der zu Hause ist, hat das gehört. Und jeder, der zu Hause ist, hat es am Vater gesehen. Der Vater, der brennt dafür. Und jeder, der zu Hause ist, kann es auch an dem Sohn, an dem Kind beobachten. Das Kind lebt wieder. Und wenn wir das genauso tun, denken wir dann nicht auch, dass so manch einer aus unserem Zuhause meinem Weg folgen wird und zum Glauben kommen wird? Wissen unsere Kinder, wie ich zum Glauben gekommen bin? Ich weiß nicht, wie meine Eltern zum Glauben gekommen sind. Und ich glaube, meine Kinder wissen es noch nicht mal von mir. Vielleicht haben sie es irgendwo mitbekommen. Aber bewusst erzählt habe ich es noch nicht. Mit jedem Einzelnen. Wenn wir wollen, dass unser ganzes Haus an Gott glaubt und ihm folgt, dann ist es das, was wir einfach tun können. Gehen wir nach Hause, nehmen wir uns einmal ein Kind zur Brust, gehen mit ihm spazieren und erzählen ihm einfach, wie ich zum Glauben gekommen bin. Wie ist es gewesen? Und dann dürfen wir wissen, dass dieses Kind, das von mir abstammt und viele Dinge genauso erlebt wie ich und mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie ich damals, dass es an mir ein wunderbares Beispiel haben wird. Und sich immer wieder daran erinnern wird, mein Papa ist so zum Glauben gekommen. Vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken. Lass uns das als Hausaufgabe mitnehmen und unseren Kindern zu Hause weitergeben, wie wir zum Glauben gekommen sind. Ich möchte zum Schluss kommen. Wenn sich ein Hindernis dir in den Weg legt, dann versuch nicht automatisch auszuweichen. Versuch nicht umzukehren, sondern geh den Weg des Glaubens. Bring die ganze Situation zu Jesus. Hör auf ihn, suche ihn. Denk nicht, dass du zu schwach bist. Denk nicht, dass dein Glaube zu schwach ist. Schwäche und kleiner Glaube ist für Jesus überhaupt kein Problem. Damit kann Jesus sehr viel anfangen und das möchte er auch. Schwäche ist für Jesus kein Hindernis. Sage es ihm, suche ihm, vertraue ihm, entscheide dich, ihm zu vertrauen, entscheide dich, ihm zu glauben, triff eine Entscheidung im Glauben, gehe sie, handle, so wie Andreas gesagt hat. Und was du auch mit Jesus erlebst, wenn dieses Hindernis aus dem Weg ist, dann erzähle davon. Erzähle zu Hause davon. Erzähle deinen Kindern davon. Entscheide dich dafür, das in der Gemeinde zu erzählen. Entscheide dich immer wieder dafür, das weiter zu erzählen, was du mit Jesus erlebst. Es ist wichtig. Das ist ein großes Beispiel, ein großes Vorbild, ein großes Zeichen für viele andere, die das dann mit dir zusammen erleben dürfen. Amen.